Ja, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Es ist schön, wieder zusammen zu sein. Noch ein kleiner Info. Wir haben heute einen kleinen Testlauf. Wir versuchen nämlich unsere Predigten ab jetzt online auch per Video zu stellen. Das ist jetzt heute ein Testlauf, also nicht, dass ihr euch wundert. Es ist schön, hier zu sein und es ist schön, im Hause des Herrn Gemeinschaft zu haben und das Wort zu öffnen. Wie Jürgen schon sagte, wir sind ja im Lukas-Evangelium Kapitel 5. Und die Verse ab heute, ab Vers 33, ich werde noch einige Worte zu den Versen davor sagen. Und das Thema lautet die Einzigartigkeit des Evangeliums. Das Evangelium Jesu Christi, das Evangelium Gottes, das Evangelium der Gnade, die Botschaft der Vergebung durch das Werk Jesu Christi, das Evangelium, das wir kennen, dass wir lieben und dass wir glauben, ist einzigartig. Es ist absolut gegensätzlich mit allen anderen religiösen Glaubensrichtungen der Welt. Es steht allein. Und die Vorstellung, dass das christliche Evangelium sich mit irgendeinem anderen religiösen System auf irgendeiner Weise vermischen kann, ist absolut falsch. Und wir werden sehen, dass Jesus genau diesen Punkt in dem heutigen Text machen möchte. Das Evangelium passt sich keiner anderen Religion an. Es vermischt sich nicht. In der Tat, es ersetzt alle anderen Religionen. Das Evangelium ist absolut exklusiv. Und wir müssen die Reinheit des Evangeliums verteidigen und sie bewahren. Und dies muss wirklich mit Nachdruck verstanden werden, denn wir leben in einem Zeitalter, das die Vielfalt des Glaubens, die Toleranz der Religion, den Pluralismus, den Universalismus, den Inklusivismus verherrlicht und zelebriert. Ich möchte mit euch, bevor wir in Lukas einsteigen, noch ein paar Verse aus Römer 5 lesen. Römer 5, ab Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Das ist eine unglaubliche und erstaunliche Aussage. Christus starb für die Gottlosen. Vers 7. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, einschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Vers 8. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, starb Gott für uns. Und Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir wurden mit Gott versöhnt, als wir noch weit weg von Gott waren. Und darin liegt die Einzigartigkeit des Evangeliums. Nur für Gottlose, nur für Sünder, nur für Feinde Gottes ist Rettung im Angebot. Nur für Feinde ist die Rettung möglich. Und dies ist wirklich eine verblüffende Aussage. Christus starb für Gottlose. Und unser heutiger Abschnitt in Lukas 5 ist solch ein Beispiel. Lukas 5, ich lese die Verse ab Vers 27, die wir letzte Woche uns schon angeschaut haben. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihm hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer? Die deinigen aber essen und trinken. Und er sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er aus das Neue und der Lappen von Neuen passt nicht zum Alten. Und niemand füllt einen neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Vers 32, das ist der letzte Vers von dem Text, den wir letzte Woche angeschaut haben, fasst zusammen, was wir gerade in Römer 5 gelesen haben. Die Rettung wird von Gott nur Sündern angeboten, nur bekennende Feinde Gottes. Denen ist die Errettung möglich, nicht die sich gut für gut halten. Und diese Realität steht im Gegensatz zu jeder anderen Religion auf Erden. Alle Religionen bieten denen, die gut sind, Rettung an. Gott rettet jedoch nur diejenigen, die selbst bekennende Sünder sind. Und das ist eine niederschmetternde Wahrheit, die falsche Religion entlarvt. Die Einzigartigkeit des Evangeliums beginnt mit der Tatsache, dass es nur einen Retter gibt und das ist Christus. Und es gibt keine Rettung ohne ihn. Zweitens besteht die Einzigartigkeit des Evangeliums darin, dass Gott nur denjenigen rettet, der unwürdig der Rettung ist. Vor ein paar Jahren gab es eine Umfrage unter Evangelikalen, durchgeführt von einer Organisation, die heißt Lifeway, das ist in den USA. Und die Frage, die diesen Evangelikalen gestellt wurde, lautet, wahr oder falsch? Gott akzeptiert die Anbetung aller Religionen, einschließlich des Christentums, des Judentums und des Islams. 50% der Evangelikalen sagten wahr. Die Idee aller Religionen ist die Vorstellung, dass Gott, wer auch immer er sein mag, die guten Menschen, die moralen Menschen, die frommen Menschen, die religiösen Menschen retten wird. Und dies ist die meistverbreitete Lüge, die in der Welt umhergeht. Und die Vorstellung, dass die Rettung zu den guten Menschen kommt, egal welcher Religion sie angehört, ist eine Lüge, die in der Hölle geboren wurde. Das ist immer die Lüge der falschen Religion, dass Gott die guten Menschen in den Himmel lässt. Aber das ist nicht, was Jesus sagt in Lukas 5, 32. Er ist gekommen für die Kranken. Und das ist immer schon unsere gute Nachricht gewesen, die wir proklamieren. Also lasst uns noch mal für ein paar Verse schauen, was Simon uns letzte Woche schon gesagt hat. In Vers 27, wir sind auf dem Weg mit Jesus von Kapernaum. Und wir laufen am See Genezareth entlang und das tut er mit seinen Freunden und eine große Menschenmenge folgt ihm nach. Und Jesus begegnet einem Sünder. Tatsächlich würde man sagen, dass dieser Mann, den er hier begegnet, als der schlimmste aller Sünder ist. Und sein Name ist Matthäus Levi. Matthäus hatte zwei Namen, das war gar nicht so ungewöhnlich, auch ich habe zwei Namen. Und dieser Name Matthäus heißt Geschenk Gottes. Also benutzt Matthäus diesen Namen. Und Matthäus zeigt ein großes Maß von Demut. Denn in seinem eigenen Evangelium spricht er von sich selber nur zweimal. Und dieses Ereignis, was wir hier in Lukas lesen, ist einer von diesen Begegnungen. Vers 27. Was ist denn so schlimm an einem Zöllner? Stehen wir in der jüdischen Sicht, waren die Zöllner die Söhne der Hölle. Und das wirft natürlich für uns die Frage auf, wen rettet der Herr eigentlich? Die Pharisäer hielten sich selbst für die Gerechten und für die Vertreter Gottes auf Erden. Und wir wissen, dass Jesus sie als Söhne der Hölle, als Schlangen, als Heuchler, als Blinde, die die Blinden führen, nannte. Kurzer Background. Rom besetzte das Land Israel. Ja, wir hatten überall römische Soldaten. Pilatus war da, den die Juden hassten. Es gab Herodes, ein Edomiter. Er war ein Marionettenkönig, ein Nicht-Jude, der über die Juden herrschte. Und Rom verkaufte Steuerfranchise an jüdische Verräter. Verräter an den eigenen Volk, ja, sorry. Und diese Verräter mussten einmal im Jahr an Rom eine Summe bezahlen. Und am Ende des Jahres, was auch immer übrig geblieben ist, durften diese Steuereintreiber für sich behalten. Aber die Menschen hassten, ihre Steuern an Rom zu zahlen. Und um das Geld, das man brauchte, aus den Leuten herauszubekommen, würde man einen Haufen Schläger mit sich nehmen, die dafür sorgten, dass, wenn die Leute ihre Steuern nicht bezahlen wollten, diese Vollstrecker ihnen vielleicht die Beine gebrochen haben oder ähnliches. Diese Juden, die diese Steuerfranchise, sorry, habe ich so hingeschrieben, machten sich der Ausbeutung, des Diebstahls und der Erpressung schuldig. Sie konnten die Leute jederzeit anhalten und sie mit all dem besteuern, was sie vielleicht in ihren Händen getragen haben. Ganz willkürlich, einfach besteuern. Und diese Steuereintreiber würden vom Abschaum der Gesellschaft sich miteinander aussetzen. Die Juden, die das taten, wurden zu den meistgehassten Juden im Land. Und Matthäus Levi war solch ein Verräter. Er nahm Bestechungsgelder von reichen Römern an, er missbrauchte seine eigenen Leute und er diente heidnisch anbeteten Nichtjuden. Leute wie er wurden aus der Synagoge verbannt. Sie wurden mit unreinen Tieren verglichen. Sie durften nicht vor Gericht aussagen. Sie wurden mit Prostituierten und Räubern gleichgesetzt. Sie waren wirklich die Niedrigsten der Niedrigen. Es gab zwei verschiedene Arten von Steuereintreiber. Der erste ist der allgemeine Steuereintreiber, der heißt Gabai. Diese Person hatte die regulären Steuer, die Grundsteuer, die Einkommensteuer, die Kopfsteuer, die Import- und Exportsteuer eingetrieben. Und ein solcher Steuertreiber war Zachäus, den wir später in Lukas 19 kennenlernen werden. Und er presste Geld aus den Menschen und er wurde stinkreich. Und der zweite Art von Steuereintreiber war ein Mokus genannt. Er war verantwortlich für alles, was gekauft und verkauft wurde, jede Straße, jede Brücke und hat sogar verschiedene Steuern erfunden. Steuern auf Tiere, auf die Karren, die sie ziehen, die Anzahl der Räder, die Achsen, die Dinge, die die Fußgänger getragen haben, wie Briefe. Die Mokus waren die schlimmsten der Steuereintreiber. Sie waren so schlimm, dass der Talmud ist der zentrale Text der rabbinischen Judentums und der Theologie, das Religionsgesetz. Der Talmud hat dem jüdischen Volk erlaubt, zu den Mokus zu lügen, damit sie sich selber schützen können. Levi war solch ein Mokus, der Typ, der das Geld eingetrieben hat. Und Jesus bemerkte ihn und sagte zu ihm, folge mir nach. Ja, ein ganz klarer, ausdrücklicher Befehl. Aber warum? Warum sollte er ihm folgen? Warum sollte er einer seiner Jünger werden? Das ist doch der Abschaum, der Schlimmste der Schlimmen. Aber Jesus kannte Matthäus' Herz. Jesus lebte in Galiläa, Matthäus arbeitete in Galiläa und er wusste, wer er war. Er kannte sein Herz. Was Jesus sah, war ein gebrochenes Herz, ein reuiges Herz, ein Herz des Glaubens. Und Jesus wusste, dass Matthäus seinen Dienst ausgesetzt gewesen war. Und Matthäus erkannte seine eigene Unwürdigkeit, seine eigene Erbärmlichkeit vor Gott. Und in Vers 28 lesen wir, dass er hat alles hinter sich gelassen und folgte Jesus nach. Das war das Ende seiner Karriere. Er fängt an, Jesus zu folgen, und es gab kein Zurück mehr. Und das würde ich mal eine vollständige Verwandlung nennen. Und obwohl wir nichts über seinen Glauben erfahren, nichts über sein bußfertiges Herz, aber das brauchen wir auch nicht, weil hier im Vers steht, dass er hat alles niedergelegt und folgte ihm nach. Das sagt alles. Matthäus kehrt allem, was er kannte, den Rücken und erhält einen neuen Geist, einen neuen Willen, ein neues Herz. Er war reumütig und ihm wurde vergeben, etwas, was das religiöse System seiner Zeit niemals angeboten hätte. Matthäus Levi, Verräter, Räuber, Erpresser, Ausgestoßener, Verbrecherboss, wurde zum Apostel und Evangelisten von Herrn, unserem Herrn Jesus Christus, der das längste Evangelium geschrieben hat. Und in dieser Begegnung spricht er nicht. Nicht einmal sagt er ein Wort. Ich vermute mal, weil er so sprachlos gewesen sein muss, dass Jesus ihn ruft. Er verlor eine vorübergehende Karriere, aber er gewann ewiges Leben. Er verlor materielle Besitztümer, aber er gewann eine geistliche Zukunft. Er verlor irdische Sicherheit, aber er gewann ein himmlisches Erbe. Er verlor sündige Gefährten, aber er gewann den heiligen Sohn Gottes. Und in den letzten zwei Versen unseres Textes von letzter Woche, Vers 31 und 32, ist wirklich das Kommentar zu dem, was hier gerade geschehen ist mit Levi. Und in Vers 29 sehen wir, dass er eine große Freude hatte, dass er Errettung empfangen hat. Und er wollte es allen erzählen, allen, die er kannte. Er wollte eine Riesenparty schmeißen. Und die Leute, die er einlud, hey, das war eine sehr unpopuläre Gruppe. Aber nichtsdestotrotz, sein Wunsch war es, alle mit dem Retter vertraut zu machen. Und es steht in Vers 29, könnt ihr selber nachschauen, es steht, Zöllner und anderen, ja, die Lücke könnt ihr euch selber füllen, der Abschaum, die Ausgestoßenen, sie waren alle bei dem Essen. Und er wusste, Levi wusste, dass wenn der Retter ihn retten kann, dann kann er sie auch retten. Jesus verspricht die Rettung und gibt sie zu demjenigen, der sich als Sünder selbst bekennt. In Vers 30, alles noch hier zur Einleitung. Die religiösen Führer kamen nicht über die Tatsache hinweg, dass Jesus sie verurteilte, obwohl sie die religiösesten waren. Aber er die Elendesten und die Rettung der Gemeinschaft angeboten hat für die, die ausgestoßen waren in der Gesellschaft. Religiöse Führer waren so selbstgerecht, dass sie nur mit der äußeren Parade zu tun hatten, mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, mit ihrer angeblichen Gerechtigkeit. Und sie distanzierten sich von allen Menschen. Sie wollten sich nicht verunreinigen und haben deshalb nicht mit Nichtjuden keine Gemeinschaft gehabt. Sie haben sich nicht um die Steuertreiber umhergegangen. Sie hatten Moral, aber sie hatten keine Heiligkeit. Und wenn sie die Menschen zur Moralität aufgerufen haben, fast gezwungen haben, haben sie sie auch zu Söhne der Hölle gemacht, nicht Söhne des Himmels. Und Jesus hat hier eine Art von Menschen getroffen, wie gesagt, die religiösen Führer nie Gemeinschaft mit hätten. Und Jesus, so steht es hier im Text, hat mit diesen Menschen das Brot gebrochen. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er wurde, das war sein Titel, er war Freund der Sünder. Ein Unding, ein Skandal. Jesus verwandelt aber diese Menschen in ein heiliges Volk. Und hier in den letzten zwei Versen von letzte Woche, 31 und 32, formuliert Jesus eine scharfe Zurechtweisung. Jesus ist sarkastisch. Er sagt zu ihnen, hey, weil ihr denkt, dass ihr gesund seid, ruft ihr nicht nach einem Arzt. Andere, die aber wissen, dass sie krank sind, sie haben den geistlichen Arzt gerufen und er ist jetzt hier. Jesus kam nicht, um dem Judentum etwas hinzuzufügen, um das Judentum zu verändern, um sich mit dem Judentum zu vermischen. Er kam, um das Evangelium zu bringen, das es ersetzte. Er kam, um die Verlorenen zu retten. Er kam, diejenigen zu retten, die selbst bekennende Sünder und Feinde Gottes sind. In Vers 32, da sagt es, dass diese Jünger, diese Pharisäer, die selbst gerecht waren, aber eine falsche Gerechtigkeit hatten, die sie nicht retten wird, sondern verdammen. Und hier beginnt unser Text in Vers 33, wo diese religiösen Führer eine Antwort auf Jesu Worte haben. Sie sagen in Vers 33, schauen wir mal gemeinsam rein. Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer? Die deinigen aber essen und trinken. Sie sagen, hey, wir fasten. Was ist denn falsch mit euch? Es geht doch hier um das Beten, es geht um die Pflichten. Alles, was ihr tut, ist esst und trinkt, ihr schmeißt hier eine Party. Wisst ihr denn nicht, denn Religion ist ernst, dass es hier um Selbstaufopferung geht? Verstehen wir das? Das Evangelium ist nicht vereinbar mit dem Judentum. Jesus Verhalten ist anders, weil das Evangelium anders ist. Und Jesus hat dem Judentum gerade einen massiven Schlag versetzt. Er sagt, er kommt von Gott. Er sagt, er spricht für Gott. Er beweist, dass er Gott ist, indem er den Gelähmten heilt und seine Sünden ihm vergibt. Eine Sache, die nur Gott tun kann. Aber was tut Gott? Er ruft das Gesindel, den Abschaum, die Elenden, die erbärmlichen Menschen zu seinen Jüngern. Und das steht im direkten Gegensatz zum religiösen System seiner Zeit. Dies ist übrigens der dritte Konflikt, den Jesus hat mit den Pharisäern, alleine in diesem Kapitel. Die Pharisäer hier in Vers 33 weisen auf einen offensichtlichen Bruch in der Religion des Judentums hin. Sie hatten ja vorgeschriebene Gebete, vorgeschriebene Fasten. Sie hatten eine Routine, bestimmte Gebete zu bestimmten Zeiten des Tages zu sprechen. Sie hatten auch verschiedene Fastenzeiten. Sie hatten jeden Montag gefastet und jeden Donnerstag gefastet. Und es könnte sein, dass dieses Fest, was hier gerade stattfindet in Matthäus Haus, an einem solcher Tage stattfindet. Es ist, als ob die religiösen Führer sagten, was im Himmel macht ihr, während wir hier fasten? Wir halten die Tradition. Sie sagen zu Jesus, deine Jünger ignorieren das. Und das ist ein Skandal. Wir haben die wahre Religion und ihr verstoßt dagegen. Weißt du, wie viele Fasten im Alten Testament vorgeschrieben sind? Weiß das jemand? Eins. Und zwar ist das Yom Kippur. In 3. Mose, Kapitel 16. Es ist der Tag, an dem das Volk Gottes einen tiefen Blick in seine Seele werfen sollte. Es ist der Tag, an dem sie einen harten Blick auf ihre Sünden werfen sollten. Es war der Tag, an dem sie die ganze Nation ihre regulären Aktivitäten einstellen und zum Tempel gehen und Opfer für die Sünden der ganzen Nation darbringen sollten. Das war Gottes Fasten für sein Volk. Ihr esst nicht, stattdessen trauert ihr und trauert über eure Sünden. Lasst uns das hier ganz klarstellen, okay? Es gibt keine Punkte bei Gott, wenn wir vom Essen uns verzichten. Fasten ist, wenn eine Schwere über einem kommt, eine Fastenzeit kommt, wenn wir so tief über unser eigenes dunkles, sündiges Leben nachdenken. Wenn wir nicht mehr essen können. Wenn wir trauern. Wie wir sind vor Gott. Aber Jesus gibt hier eine ganz einfache Antwort in Vers 34. Und er aber sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Das ist eine ganz einfache, doch eine sehr tiefgründige Antwort. Er sagt, man fastet nicht zu einer Hochzeit. Es ist die Zeit zum Feiern, denn der Bräutigam ist da. Es gab alte rabbinische Regeln, die die Menschen verboten haben, während einer Hochzeit zu fasten. Und die Bibel sagt, freu dich mit denen, die sich freuen. Im Buch Prediger steht, es gibt eine Zeit zu trauern und eine Zeit, sich zu freuen. Es gibt also eine angemessene Zeit zum Fasten. Aber Jesus sagt ihnen, dass diese nicht jetzt ist. Der Bräutigam ist da. Er selbst ist gekommen. Und dies übrigens ist die erste Artikulation des Messias als Bräutigam. Und Paulus würde dann später dieses Bild weiter ausarbeiten und ebenso Johannes in der Offenbarung. Jesus wirft ihnen hier vor, sie seien absolut realitätsfremd. Es wäre lächerlich, wenn die Jünger jetzt fasten würden, während der Messias da ist. Und dann gibt er ihnen in Vers 36 bis 38 ein Gleichnis. Sie sagen zwar zu Jesus, hey, du musst beten, du musst fasten, du musst die Maßstäbe einhalten, du darfst daran nicht loslassen. Wir müssen uns daran halten. Jesus sagt, obwohl ihr es nicht wisst, der Bräutigam ist da. Es stimmt ihnen zu, dass die Jünger nicht fasten. Da gibt er ihnen recht. Aber es stimmt nicht zu, dass sie nicht beteten. Sie haben vielleicht nicht auf die rituelle Weise gebetet wie die Pharisäer, aber für das Volk Gottes, und das gilt auch für uns heute, ist das Gebet ein Lebensstil. Und dann versetzt er jeder Vereinbarkeit zwischen der Rettung auf Gottes Wegen und der Rettung auf irgendeinen anderen Weisen einen Todesstoß, indem er in Vers 35 sagt, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Es wird eine Zeit geben, sagt Jesus, in der Zukunft, wo die Hochzeitsfreude vorbei ist. Denn der Bräutigam wird weggerissen. Und es hat so im Original eine sehr gewaltsame Art und Weise. Er wird gefangen genommen, er wird am Kreuz hingerichtet werden. Jesus sagt, hey, lasst sie feiern, solange der Bräutigam hier ist. Aber der Tag wird kommen, an dem sie fasten werden. Und es hört sich fast so an wie eine Prophezeiung, die Jesus hier spricht, dass zwischen seinem Tod und Auferstehung seine Jünger fasten werden. Wenn es jemals eine Zeit zum Fasten geben würde, dann wäre es doch diese, oder? Er sagt aber, Vers 36, auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neues Kleid auf, ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht zum Alten. Ganz einfach ausgedrückt, er sagt, das Evangelium der Gnade ist nicht, kann man nicht auf das Judentum aufheften. Man kann das Evangelium nicht zum Pflaster in ein Werkssystem machen. Jesus ist gekommen, um das Judentum mit dem Christentum nicht zu verschmelzen. Er ist nicht gekommen, um das System zu flicken. Jesus sagt, dass sie völlig getrennt sind von Gott, in ihrem System gefangen sind. Das Evangelium der Buße und das Evangelium der Gnade für bekennende Sünder kann nicht mit irgendeiner Religion, der Rituale oder guten Werke vermischt werden. Das alte Kleid, von dem man hier spricht, in Vers 36, ist das Judentum jener Zeit. Hier ist die Einzigartigkeit des Evangeliums. Die Gnade kann nicht mit Gesetz vermischt werden. Sie ist neu, sie ist ganz und gar anders. Jesus benutzte das Wort neu 7-mal in diesem kurzen Abschnitt. Keine Vermischung des Evangeliums mit irgendeiner Werksreligion ist möglich. Denn alle Werkssysteme sind aus der Hölle. Das Fasten ist vorbei. Christus ist aus dem Grab auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren und er hat den Heiligen Geist gesandt. Und wir können nun mit dem Apostel Paulus sagen, freut euch alle Zeit, abermals freut euch. Der Bräutigam ist immer bei uns. Er hat uns in unseren Herzen niedergelassen. Und hier ist es, was der Heilige Geist uns durch diesen Abschnitt im Lukas-Evangelium sagen will. Das Judentum ist in seiner tiefsten Frömmigkeit mit dem Evangelium nicht vereinbar. Es erkennt den Messias, den Bräutigam, nicht an. Aber es ist eine große Zeit der Freude. Das Christentum ist einzigartig, das Evangelium ist einzigartig und es ist völlig unvereinbar mit jeder anderen Religion auf Erden. Und niemand füllt ab Vers 37 neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Ja, er erzählt hier diese zwei Gleichnisse, also eine kurze Geschichte, eine Metapher, eine kurze Illustration. Er sagt, wenn du ein neues Kleidungsstück hast, würdest du nicht die Schere nehmen oder es irgendwie kaputt machen und ein Stück rausreißen, weil du würdest es ruinieren. Was sagt er damit? Er sagt, man kann das Evangelium nicht in das Judentum hineinflicken. Wenn man es doch tut, sagt Lukas hier, passt die Farbe nicht, die Textur passt nicht, das Muster passt nicht, man kann es nicht machen. Es geht um die Exklusivität des Evangeliums. Man kann es nicht einmal in das Judentum hineinflicken. Ein kurzer Hinweis, dass wir uns nicht falsch verstehen, das alte Gewand ist nicht das Alte Testament. Es ist nicht das heilige Gesetz Gottes, das ist ewig. Es geht hier um die Religion des Judentums. Und dann gibt er das Gleichnis des Weines und die Schläuche. Wir wissen, Wein gärt. Okay? Und in dieser Zeit des Gärens werden Gase freigesetzt, die dann sich ausdehnen. Und es war entscheidend, dass sie Häute genommen haben von Tieren, die zusammengenäht haben und dort den neuen Wein reingegossen haben. Weil das war noch elastisch, das konnte man noch verwenden. Wenn man neuen Wein nimmt und ihn in alte, rissige, zaumlose, steife Weinhäute gibt, würde der Prozess die Weinhäute zum Platzen bringen. Es ist eine andere Art, genau das Gleiche eigentlich zu sagen. Sie können das Evangelium nicht in das Judentum oder in ein irgend anderes sakramentes Werksystem stecken. Wenn Sie es versuchen, in einem Werksystem hier reinzutun, wird das Evangelium verloren gehen. Ja, Paulus sagt in Galater 5, Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid von der Gnade abgefallen. Also denkt bitte nicht, liebe Gemeinde, dass du Jesus zu deiner Religion hinzufügen kannst. Denn das kannst du nicht. Es ist das Evangelium, das deine Religion ersetzt. Die Pharisäer und die religiösen Führer waren die alten Häute, die das Evangelium nicht aufnehmen, gewohnt. Und Jesus sagt zu ihnen im Vers 39, und niemand, der Alten trinkt, wird sogleich Neuen. Denn er spricht, der Alte ist besser. Jesus sagt zu ihnen, es ist schwer für euch, das zu akzeptieren, es zu ertragen. Weil sie haben so lange den alten Wein getrunken. Sie wünschen sich keinen neuen. Sie sagen, der Alte ist genug. Sie klammern sich an ihre Religion. Aber das christliche Evangelium steht allein. Allein der Weg der Erlösung aus Gnade. Allein durch den Glauben. Allein in Christus ist unvereinbar mit jedem anderen religiösen System. Aber es ist schwer für Menschen, ihre Religion aufzugeben. Weil es schwer ist, seine Selbstgerechtigkeit aufzugeben. Und das ist, was er hier in Vers 39 sagt. Die Pharisäer und religiösen Führer sahen Jesus an und sagten, sie wollen seinen neuen Wein nicht. Sie wollten das Evangelium der Gnade nicht. Sie wollten ihre Selbstgerechtigkeit. Und das ging so weit, dass sie schließlich ihn töteten, um ihn davon abzuhalten, diese Botschaft zu predigen. Das Christentum ist mit keiner anderen Religion vereinbar. Und alle anderen Evangelien sind falsch und verdammt. Lasst mich das hier euch sagen, Freunde. Es gibt keine Rettung in der Religion. Es gibt nur Rettung, wenn du erkennst, dass du es nicht wert bist, gerettet zu werden. Es ist alles ein Akt der Barmherzigkeit. Wenn du auf deine Brust schlägst und rufst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wenn du nach Gnade rufst, wenn du mit nichts in der Hand kommst, wirst du Errettung empfangen. Sie liebten ihre alte Religion. Es war befriedigend zu denken, sie könnten eine Beziehung zu Gott erreichen. Aber das ist die Lüge des Teufels. Die einzigen Menschen, die mit Gott versöhnt sind, sind bekennende Sünder, die in ihrer Verzweiflung zu ihm schreien, rette mich, sei mir gnädig, o Gott, ich kann nicht selbst. Aber Religion kann sehr befriedigend sein. Ich möchte noch zwei Verse lesen, bevor ich abschließe. In Matthäus 13, Abvers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker. Denn ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wenn du Teil des Himmelreichs sein willst, wenn du wahre Errettung haben willst, musst du deine ganze alte, selbstgerechte Religion verkaufen. Du musst ein armer Gefangener werden, blind und unterdrückt. Hungern und dürsten nach dem, von dem du weißt, dass du es nicht hast. Und diese Perle, dieser Schatz, von dem wir hier lesen in Matthäus, ist Christus und seine Errettung. Sie wird denen gegeben werden, die alles andere aufgeben, so wie Matthäus Levi. Also lass jede vermeintliche Vorstellung von deiner Güte und deiner Gerechtigkeit los. Und erkenne, dass deine Gerechtigkeit in Gottes Augen wie schmutzige Lumpen sind. Und genau da müssen wir hinkommen. Nur dann können wir die Erlösung empfangen, die er den Sündern anbietet. Amen. Vater, ich danke dir heute Morgen, dass wir dein Wort öffnen dürfen, dass wir erkennen dürfen, dass wir vor dich treten dürfen, mit nichts in der Hand, aber weil du deinen Sohn gesandt hast und weil du uns Errettung schenkst durch sein Werk am Kreuz, dürfen wir mit Kühnheit kommen, weil alle Sünden uns vergeben wurden. Das ist alles, was ja in den tiefsten Ecken unseres Lebens liegt, dass wir da wissen, dass Jesus hat aufgeräumt und Licht hat in die Dunkelheit geleuchtet. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der hier sein mag, der vielleicht noch an seinem System feststeckt, der vielleicht merkt, dass meine Werke werden vor dir nicht standhalten können. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass jeder Einzelne merkt, dass nur durch die Gnade in Christus alleine können wir vor dich treten. Und ich bete, dass jeder Einzelne diese Entscheidung trifft, sein Leben dir ganz zu geben. Wohl wissend, dass wir als Feinde Gottes eingeladen sind, heute am Tag der Gnade zu dir zu kommen. Wir preisen deinen Namen und wir danken dir für dein Werk. Amen.